Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Prima Podcasts mit
Alix
und Lisa. Das ist die erste Folge zum Prima Podcast, dem Podcast des Prima Kunstvereins in Kiel. Die erste Folge ist mit Madeleine Leroy und es geht um ihre Ausstellung Contermarche im Prima Kunstcontainer, die noch bis zum 6. September zu sehen sein wird. Das Interview haben wir per Telefon geführt. Viel Spaß!
Hallo Madeleine!
Hallo Alex!
Ja, schön, dass du bei uns bist und dass du, erstmal natürlich, dass du bei uns aufstellst. Da freuen wir uns immer noch sehr drüber. Und auch, dass du mit uns das Interview jetzt führst. Und wir haben uns überlegt, dass es für alle Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich spannend ist, erstmal zu erfahren, wer du eigentlich bist. Von daher würden wir uns freuen, wenn du einfach mal kurz ein bisschen was zu dir und deinem Werdegang erzählst.
Okay, ja gerne, das mache ich doch. Wo fangen wir an? Vielleicht beim Studium, genau. Ich habe auch an der Mothesius Kunsthochschule studiert und zwar in der Klasse Freie Kunst und Keramik von Kerstin Abraham. Das war von 2006 bis 2013. In meinem Master war ich auch noch im Ausland und zwar in Belgien für 2 Semester. Da habe ich bei Anne Auslos und Philipp van Isaak studiert und kann ich jedem, der jetzt zuhört und noch in der Mothesius studiert, empfehlen, macht ein Auslandssemester, wenn ihr weg seid und wiederkommt, dann fangt ihr da an, wo ihr aufgehört habt, euch wird bei den Vorbereitungen geholfen, wenn ihr Probleme da habt, finanziell gibt es ja noch das Erasmus-Stipendium und genau, sollte jeder mitgenommen haben, es war eine super Zeit. Dann nach meinem Studium bin ich nach Hamburg gegangen. Und ja, zurzeit wohne ich noch in Hamburg, kann ich noch in Verbindung mit Schleswig-Holstein erzählen. Ich habe das Landesstipendium Schleswig-Holstein bekommen, das Arbeitsstipendium, das war, ich muss lügen, 2015 glaube ich. Dann hatte ich Ausstellungen in und Ausland, andere Stipendien und Preise. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne auf meine Internetseite gehen. Und wie gesagt, jetzt bin ich in Hamburg, habe hier mein Atelier, habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Wohne zusammen mit meinem Mann und unserer kleinen Tochter und genieße gerade das schöne Regenwetter.
Ja, das Regenwetter haben wir leider auch gerade aktuell in Kiel. Da sind wir uns ja wettertechnisch sehr ähnlich, die beiden Standorte.
Ja, genau. Ja. Sommer im Norden.
Ja.
Ja, vielen Dank für den kurzen Werdegang. Ich glaube, das gibt uns doch schon mal ganz guten Überblick, was du so gemacht hast, was so dein Background ist. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, dass wir jedes Interview so ein bisschen mit so einer Auflockerungsfrage starten und haben uns überlegt, dass wir dich gerne fragen möchten, was dein absolutes, ich will nicht Hasstier sagen, weil das Wort ein bisschen doof ist, aber welches Tier magst du überhaupt gar nicht?
Zecke,
oh, das finde ich total gut, es geht mir genauso.
Ist eine gute Antwort.
Sonst gibt es, glaube ich, kein anderes Tier. Zecke ist ja. So, geht gar nicht.
Ja, das stimmt. Liegt es bei dir auch so ein bisschen so an der Angst vor den Krankheiten oder findest du einfach...
Der Gedanke, dass ich dieses Tier komplett mit dem Kopf in meiner Haut bohrt, ist irgendwie so und dann nachher so eine riesige große Warze wird und sich da so richtig fest verankert hat, das ist... Ja, das ist es, glaube ich.
Ja. Oh, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich glaube, Lisa auch, die verzieht hier auch ihr Gesicht.
Also für alle, die gerade zuhören, wir sitzen alle mit hochgezogener Nase da und freuen uns über das Bild in unseren Köpfen.
Ja, du. Okay, wir sind uns da auf jeden Fall einig.
Aha.
Super, dann klasse. Dann würde ich doch sagen, starten wir mit dem Interview, mit dem offiziellen Part. Genau.
Aha.
Ja.
Und zwar zu deiner Arbeit, Madeleine. Wie, also vielleicht ganz allgemein, aber auch zu der speziellen Arbeit Contermarche im Container. Wie oder wo findest du Inspiration für deine Arbeiten?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Meistens fängt das mit einem Material an. Die mich noch aus Kiel kennen, die wissen, dass ich ganz lange mit Fahrradschlauch gearbeitet habe und ja, alles Mögliche damit angestellt habe. Und ich würde sagen, dass meine Erfahrung von diesem Material sich in meiner ganzen Arbeit widerspiegeln, beziehungsweise es hat schon mit der Keramik, wie ich keramisch gearbeitet habe, also es ist so eine Formsprache, die ich die ganze Zeit beibehalte. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geöffnet. Das heißt, dass ich mich nicht nur am Material abarbeite, sondern dass ich auch thematische Fragestellungen hinzuziehe. Jetzt gerade beim Kontermarsch. Die es gesehen haben, die werden wahrscheinlich an die Verbindung zur jetzigen Corona-Krise denken. Ich muss aber dazu sagen, dass diese Seeminen entstanden sind, bevor Corona ausgebrochen ist. Die sind entstanden 2019, Ende 2019, in der Residency, die ich in Holland hatte, und hingen zusammen mit der Arbeit am Marder. Also ich habe mich eine Zeit lang mit Seekriegen beschäftigt und habe die Formsprache aus dem, was dort zu finden ist, beziehungsweise auch Anordnung von Schiffen, die zum Beispiel Angriffe fahren auf See oder Verteidigungslinien setzen, benutzt. Und ja, es ist halt ein sich Bedienen an dem, was mir die Nautik so vorgegeben hat. Und bei mir ist es auch so, dass meine ganze Arbeit hindurch auch eine Verbindung zur Assoziation des Erotischen besteht. Und es ist halt auch so, dass für mich Krieg und also eine Verbindung zur Macht ist, und es ist halt auch etwas, ja sagen wir, Männliches. Es kann aber auch eher aber im Verborgenen weiblich sein. Und wer sich Kontermarsch angeguckt hat, ich habe die extra für den Container konzipiert, die Arbeit. Es ist, der Druck ist ein Spantenriss eines U-Bootes. Das heißt, es ist halt eine Draufsicht von einer Bauzeichnung, die ich übertragen habe auf diese große Leinwand, pink gefärbt. Ich wurde bei der Ausstellungseröffnung oft gefragt, ob das etwas Sakrales ist. Hat auch die Anmutung. Ist es aber nicht. Für mich war es halt in erster Linie auch eine, sagen wir mal, symbolische Form des weiblichen Geschlechts. Und es ist jetzt nicht so, dass ich Vagina-Kunst mache. Das ist nicht, sondern ich beschäftige mich eher damit, wie können verschiedene Dinge mehrere Bedeutungsebenen haben. Und das ist halt bei dieser Bauzeichnung, war das irgendwie so ganz, ganz präsent, als ich mir das angeguckt habe. Und das U-Boot an sich ist ja sehr phallisch.
Ja, das stimmt.
Ja. Und da gibt es halt auch wieder den Kontrast. Und jetzt in dieser Installation im Container ist es halt so, dass es eigentlich ein U-Boot auf See ist, beziehungsweise ein tiefschwimmendes U-Boot, was halt auf seinen Weg auf Wasserminen trifft. Und genau, und das ist erstmal die Grundaussage und das, was es eigentlich ist. Nun, aber das, was man dort sieht, das sind halt total verschiedene Ebenen, und ich möchte jetzt auch nicht alles aufbröseln, weil ich auch noch Platz zum Selbst nachdenken lassen möchte. Aber wie gesagt, es kam halt jetzt auch im Zeitalter der Corona-Krise, und die Seeminen haben an sich ja erstmal diese Beschaffung, wie sie sind, damit sie möglichst viel Auslöser und Potenzial haben, um zu explodieren. Also an jeden Stab, an den man kommt, der lässt die Kugel explodieren. Jetzt ist es aber so, dass diese Seemine auch aussieht wie ein HIV-Virus oder auch jetzt wie das Coronavirus. Also das heißt, es ist halt auch so, dass sich die Technologie viel aus dem bedient, was es aus der Natur schon gibt, weil die Minen konnten, kann auch Zufall sein, ich habe da jetzt nicht wirklich recherchiert, aber Minen in solch einer Art gibt es ja ungefähr seitdem man das etwas unter dem Mikroskop betrachten konnte.
Ja, eine spannende Verbindung, oder? Auch, dass man das so assoziieren kann, also jetzt gerade in der aktuellen Situation, dass dieses Virus, das ja auch immer dann in groß und als mikroskopische Aufnahme gezeigt wird, und dass man so diese Parallele tatsächlich auch sieht. Also so ganz offensichtlich eigentlich, dass es so eine menschengemachte Waffe quasi diese Ähnlichkeit hat zu was eigentlich ganz Natürlichem.
Ja, total spannender Ansatz, weil ich tatsächlich, weil ich die Ausstellung auch mit, betreut oder mit aufgebaut habe. Also kenne ich sie schon vor der Vernissage im Prinzip so ein bisschen. Und ich kenne natürlich dann auch dein Thema und deinen Hintergrund dazu. Und ich sehe einfach automatisch diese Seminen und habe bisher noch gar nicht an Virus gedacht, aber finde es gerade einen total spannenden Ansatz, da einfach Viren drin zu erkennen, was ja tatsächlich gerade wirklich sehr gut in die aktuelle Zeit passt und dann ja wirklich auch nochmal einen sehr interessanten Denkanstoß zu deiner Arbeit gibt.
Es war halt so, dass diese Minen, die wurden, als ich sie in Holland gemacht habe, waren sie in erster Linie als Pendant zur Arbeit Armada. Und Armada ist eine Arbeit, die besteht aus großen Zeppelin-Luftballons. Das heißt, auch wieder etwas Langgezogenes, was mich halt in der Zeit oder jetzt mal noch an das U-Boot erinnert. Diese Zeppelin-Luftballons wurden halt gehalten von Holzständern. Also kann man sich vorstellen wie ein Holzring, der auf einem langen Stock angebracht ist. Und in dem Holzring ist halt dieser Luftballon. Und diese Zeppelin-Luftballons, die waren für mich damals auch schon das U-Boot. Und diese Seemine, die sollte halt der Gegenpart zu diesem zerbrechlichen oder auch fragilen Hülle sein. So etwas, das sehr aggressiv ist und etwas, das sehr zart ist. Und genau, und dann habe ich, als ich die Anfrage für den Container bekommen habe, darüber nachgedacht, was ich da gut installieren lassen würde und habe dann in dem Sinne gedacht, dass ich den Container auch gerne als Bildträger benutzen möchte. Also, dass es nicht begehbar sein soll, sondern dass ja die Installation den kompletten Container ausfüllt und man dann halt eine Sicht drauf hat und die halt ein Gesamtbild gibt.
Ja, total gut, weil deine Arbeit so schön auf den Container an sich auch eingeht und es nicht nur, also was heißt nicht nur, aber es gibt natürlich auch Arbeiten, die im Container ausgestellt werden, aber eben nicht so konkret auf den Container eingehen, auf die Beschaffenheit der Wände und das alles drumherum.
Aber es war ja auch, ich sag auf der Hand, weil es ist ein Überseecontainer.
Ja.
Und dieser Überseecontainer passt natürlich auch zu meiner Thematik, die ich gerade habe.
Ja, total gut.
Zur See, so gesehen. Und deswegen läuft das dann wieder zurück, das, was eigentlich in etwas transportiert wird, was dort dargestellt wird. Also, ne? Also das, was eigentlich den Container trägt, jetzt sagen wir, ist ein Schiff, ist halt in dem Moment in dem Container. Das fand ich halt auch ganz gut.
Jetzt passt natürlich deine Aufstellung sehr gut zum Container vom Thema und also es harmoniert ja sehr gut miteinander. Wie ist es generell, wenn du deine Aufstellungen planst? Also hat der Ausstellungsort auch immer, nimmt er auch immer Bezug auf deine Ausstellung beziehungsweise umgekehrt? Also wie beschäftigst du dich mit dem Ausstellungsort? Spielt er auch eine große Rolle, ganz generell?
In meinem Studium und in den anfänglichen Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich nur für Räume gearbeitet. Das heißt, das waren temporäre Arbeiten, die ich vor Ort installiert, aufgebaut, zusammengefügt, entwickelt habe und die nach Ausstellungsschluss wieder in Einzelteile zerlegt und wurden und verschwunden sind oder auch wieder entwickelt wurden für neue Arbeiten. Heute ist das teilweise ein bisschen anders. Es kann auch vorkommen, also ich habe jetzt ein Repertoire auch angeschafft an Dingen, die stetig sind und mit denen ich verschiedene Sachen machen kann. Also das war vorher nicht so, da gab es meistens nur ein Material und das habe ich dann halt immer weiter benutzt. Der Ausstellungsraum ist sehr wichtig, auf jeden Fall. Es sei mir jetzt nicht böse genommen, aber ich würde nicht in der Arztpraxis ausstellen zum Beispiel.
Ach, da würden doch deine Seminen gerade sehr gut reinpassen.
Ja, genau. Das stimmt. Nee, aber es gibt halt die Gelegenheiten, dass man Räume kriegt, auf die man sich komplett einlassen kann, wo man dann hinfährt, wo man dann auch schon einen längeren Termin weiß und dann die Möglichkeit hat, genau dafür zu konzipieren. Und es gibt aber auch Zufälle, dass man etwas findet, wo man sagt, das hier sofort, das habe ich schon, das muss hier rein. Es gibt aber auch Sachen, wo man zum Beispiel, sagen wir jetzt, für Gruppenausstellungen angefragt wird und da kann es dann halt auch öfter sein, dass man dann etwas zeigt, was man schon hat. Der Raum an sich wichtig, wenn man dafür konzipiert, aber wenn wenn es dazu kommt, dass der Raum halt schon da ist und man hat etwas, was jetzt reinpasst, ja, dann warum nicht? Sollte man es auf jeden Fall mitnehmen. Es gibt Künstler, die arbeiten nur so, die haben ihr kleines Köpferchen und die reisen von Raum zu Raum und machen das Beste draus. Und dann gibt es halt auch Leute, die arbeiten halt konkret nur für Räume. Also ich kenne auch beide Seiten und ich würde sagen, ich habe da jetzt so ein Mittelding für mich gefunden.
Mhm. Ja. Ja, ist ja auch gerade in Zeiten, wo ja auch viel immer über Nachhaltigkeit gesprochen wird, auch sehr verantwortungsbewusst einfach eine Arbeit zu versuchen, auch wiederzuverwenden. Weil wenn das ein, stelle ich mir jetzt gerade so vor, also ich studiere keine freie Kunst, deswegen bin ich ein bisschen fachfremd, sage ich mal. Aber stell mir halt so vor, wenn du jetzt ein Thema hast, was dich jetzt schon seit mehreren Jahren vielleicht begleitet und so dein Hauptaugenmerk ist, weil du dich auf dieses Thema speziell fokussierst, dann also du hast ja auch schon gesagt, dass du die Seminen auch in Holland schon verwendet hast. Und das ist ja so ein konkretes Element, was so konkret für ein Thema steht, mit dem du dich beschäftigst, finde ich, also liegt es ja sogar auch ein bisschen auf der Hand, dass man das auch immer wieder mitnimmt, wiederverwendet und in andere Kontexte ja auch setzt.
Ja. Aber es ist ein Lernprozess. Also wenn man die ganze Zeit damit gearbeitet hat, dass man immer wieder neu macht und dann 7 Ausstellungen im Jahr, für jede Ausstellung was Neues. Und dann muss man erstmal damit klarkommen, mit dem Gedanken, okay, was die jetzt in Stuttgart gesehen haben, das haben die vielleicht in Amsterdam noch nicht gesehen. So. Und dass man dann halt mit seinen Sachen weiterziehen kann. Nachhaltigkeit, ich habe mal gehört, dem Künstler ist es egal. Dem Künstler ist es auch egal, wie viel es kostet. Das stimmt nicht, würde ich jetzt. Einfach von mir aus gesehen und von anderen, was ich so mitkriege, sagen, Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall gut. Problematisch wird es nur, wenn das Lager zu voll wird, weil
dann ist kein Platz
mehr. Verkaufen sich halt auch schlecht. Aber ich denke, darum geht es mir auch gar nicht, die Sachen zu verkaufen. Für mich ist in erster Linie der Reiz, ja, diese Sachen umzusetzen, die mich interessieren, die mich kitzeln, die irgendwie, ja, das kennt, also jeder, der Kunst macht, müsste das kennen und wissen, was ich damit sagen will. Also in erster Linie ist es wirklich das Machen, was zählt. Und es ist natürlich toll, wenn man nachher davon leben kann. Ja, aber ich würde sagen, dass das auch gerade jetzt auch ein bisschen schwierig ist.
Ja, wir hatten jetzt ja auch schon bezüglich der Seminen so ein bisschen das Coronavirus ja auch angesprochen und das ist ja jetzt gerade wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für KünstlerInnen. Wie geht's dir so mit der Situation? Also hat die dich in deinem Schaffungsprozess tatsächlich auch beeinflusst oder ja ganz allgemein, also spürst du tatsächlich auch richtig so die Auswirkungen dieses Virus oder bist du da tatsächlich glücklicherweise gar nicht so stark von betroffen?
Also jetzt meine künstlerische Arbeit ist da nicht so stark von betroffen. Also ich bin sowieso gerade ein bisschen am Pausieren. Das Letzte, was ich wirklich gemacht habe, war jetzt der Container und ich arbeite dann für mich jetzt auch an neuen Sachen. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel eine Ausstellung im September gehabt, die wird aber nicht stattfinden oder nicht für mich. Ich habe jetzt noch andere Ziele und also ich für mich habe es nicht wirklich gespürt, mich betrifft es nicht. Ich habe auch keine Soforthilfe beantragt und ja, ich muss dazu sagen, dass ich auch ein gutes Team mit meinem Mann bin und wir merken das natürlich schon finanziell, er ist in Kurzarbeit, aber das hat ja nichts mit der Kunst zu tun. Es gibt da ja andere, die sind komplett selbstständig gemeldet und haben vielleicht auch einen ganz anderen Lebensstandard als ich und da tut es dann weh, auf jeden Fall. Und viele meiner Freunde haben auch Soforthilfe beantragt, aber es ist halt auch so, dass viele Künstler ein zweites Standbein haben, weil es halt schwierig ist, leider schwierig ist, nur von der Kunst zu leben und genau, daraus zieht man dann meistens sein Kapital, was irgendwie schade ist, weil es einen auch zerreißt und ich kenne das selber von mir auch, ich bin auch lange zweigleisig gefahren und das macht sich halt bemerkbar im künstlerischen Schaffen und das schlaucht auch. Ja, und jetzt, wo Corona halt ist, sitzen alle zu Hause oder in ihrem Atelier, arbeiten ein bisschen, Ausstellungen werden abgesagt, Stipendienreisen können nicht stattfinden und es ist alles so ein bisschen wie im Dornröschenschlaf gerade.
Man kann gerade quasi mehr für die eigene Seele arbeiten als tatsächlich für das Brot auf dem Tisch.
Ja, aber das Blöde ist, wenn das Brot auf dem Tisch auch fehlt. Es ist halt irgendwie natürlich, wirft das einen so ein bisschen aus sich selbst zurück. Und wir sind hier auch zu dritt. Ich weiß noch, als der Lockdown war und dann kleine Familie, dann ist es halt auch irgendwie so, nach 3 Wochen bist du auch echt gaga. So. Aber das haben ja auch viele festgestellt, wahrscheinlich die zu Hause bleiben mussten. Ja. Und wir haben es gut. Also ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich lebe eine super Quarantäne, also habe eine super Quarantäne gelebt. Ne? Da gibt es andere Sachen, die echt schief laufen auf der Welt. Das ist diese kleine Corona-Sache, sage ich mal in Anführungszeichen, klein, dass man zu Hause bleiben und sich ein bisschen einschränken soll, irgendwie nichts gehen.
Ja, das stimmt. Auch immer gut, wenn man sich das ab und zu bewusst machen kann. Madeleine, du hast ja gerade schon gesagt, dass ihr zu dritt seid. Hat sich für dich viel verändert oder in Bezug auf deine Kunst und auf dein künstlerisches Schaffen mit dem Mutterwerden?
Ja, ich kann das nicht so generalisieren, weil das Gefühl, mein ganzes Leben ist eine stetige Veränderung. Und das, was ich zum Beispiel vor 6 Jahren gemacht habe, also innerhalb diesen 6 Jahren, da hat sich auch Jahr für Jahr immer so viel verändert. Und dass ich jetzt seit 1,5 Jahren Mutter bin, ist halt für mich eine weitere Veränderung und eine sehr schöne und positive Veränderung, mit der ich sehr zufrieden bin in meinem Leben. Und ich würde sagen, meine Kunst hat es nicht beeinflusst. Also ich mache jetzt nichts anderes als das, was ich vorher gemacht habe. Oder ja, genau. Und ich sag mal so, wenn man in einer Beziehung ist, in der es halt ein Vater und eine Mutter oder zwei Mütter, zwei Väter oder was weiß ich, wenn es da 2 Leute gibt, die für das Kind da sind, dann ist das heute auch ganz anders zu handeln, als es das vielleicht vor, was weiß ich, 40 Jahren war oder 30 Jahren. Mein Vater ist arbeiten gegangen, meine Mutter war zu Hause mit den ganzen Kindern. Es ist heute irgendwie ein ganz anderes Bewusstsein da für den Umgang und für die Erziehung mit Kindern. Und da wird halt viel mehr geteilt. Und deswegen würde ich sagen, dass mein Mann und ich halt in unserer Individualität, von der wir halt auch ein Stück weit natürlich jeder dem Kind etwas abgeben, weil wir das Kind halt lieben und großziehen möchten, dass wir aber nicht dadurch eingeschränkt sind und uns nicht mehr in dem, was wir bis jetzt gemacht haben, einschränken müssen. Also es wird so weiter wie normal. Man muss jetzt halt nur ein bisschen mehr Zeit managen. Und habe ich vielleicht früher ein bisschen mehr rumgesessen und über meine Sachen nachgedacht und weiß ich nicht, so vor mich hingestarrt und überlegt, ist es vielleicht die Zeit, die jetzt wegfällt, dass es irgendwie konkreter und schneller und enger getaktet. Was aber überhaupt nicht schlimm ist, was halt eine andere Art zu arbeiten ist, als die, die ich vielleicht davor hatte. Ja, so würde ich das beantworten.
Ja, klingt fast so, als würdest du jetzt ein bisschen, ja, vielleicht sogar intuitiver an Projekte rangehen oder auch ein bisschen produktiver, weil du jetzt gesagt hast, dass so ein bisschen dieser, der sehr lange Nachdenkprozess davor so ein bisschen wegfällt.
Ja, oder nicht so, also ich war nie jemand, der super lange über Sachen nachgedacht hat, muss ich sagen. Und ich bin halt auch schon immer jemand gewesen, der intuitive Anteile in seiner Arbeit hat. Also es kam zum Beispiel auch schon vor, dass ich an einer Arbeit dran war und ich wusste nicht, wie es weitergeht. Und ich habe dann nachts davon geträumt und bin aufgewacht und wusste, ah ja, okay, ich muss das machen. So. Und es ist halt, ja, irgendwie mehr getaktet. Ich weiß nicht, bevor ich kein Kind hatte, da war das halt, da hatte ich auch einen Job und ich bin ins Atelier gegangen und das war so ein bisschen weitläufiger alles, so über die Woche verstreut. Und das ist jetzt nicht mehr, aber es ist ja auch wie, wenn man auf einmal anfangen würde, keine Ahnung, sich für Pflanzen zu interessieren und dann geht man in den Wald und sieht da Bäume groß. So, dann muss man halt das, was man davor gemacht hat, bevor man diese Aktivität dazu genommen hat, das muss man dann auch anders takten. Also je nachdem, wie sich das Leben verändert und wenn da jetzt auch noch eine weitere Person dazu kommt, die sehr süß ist, dann muss man halt sehen, wie man alles unter einen Hut bringt und es funktioniert halt wunderbar. Und das funktioniert wahrscheinlich auch so gut, weil wir halt ein super Team sind.
Ach, wie passend. Die mit Team im Hintergrund.
Ja.
Das klingt doch alles sehr, also erstmal sehr positiv bei dir, dass du durch Corona jetzt für dich selber nicht so viele Negativaspekte ziehen musstest, dass du da tatsächlich das Glück hast, dass es bei dir soweit alles noch gut läuft und auch, dass mit Familie alles gut läuft. Das ist total schön zu hören. Das freut uns total.
Ja, und ich möchte auch anderen Künstlerinnen die Angst nehmen, ein Kind zu kriegen. Ich dachte ja auch im Studium, also es gibt ja so Vorurteile, Künstler müssen trinken und Drogen nehmen, damit sie kreativ sind, weil man dann zum Beispiel so einen Francis Bacon gesehen hat, der super tolle Bilder malt oder Frauen dürfen niemals Kinder kriegen. Irgendwie, ach, keine Ahnung. Es gibt halt irgendwie so Sparten, in die die Kunst und der Kunstschaffende so reingesteckt wird. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass viele Künstler, die am Anfang so ein bisschen auch dieses, dass man so extrovertiert sein muss und sich und so und so und so. Ja, ich würde das einfach mal komplett über den Haufen werfen. Also für mich ist es so und einfach dem Gefühl nachgeben, dass man hat, ohne sich zu verstellen. Und wenn dazu halt gehört, dass man auch Mutter sein möchte, dann wird man auf jeden Fall eine Mutter. Und wenn du Bock hast, Vater zu werden, dann das Gleiche. Aber dafür musst du auch eine Frau. Naja.
Eigentlich lustig, oder? Ich dachte mir, wie verquer ist es eigentlich, dass man gerade in der Kunst so in Schubladen denkt? Also, dass alle genau, so dieses Klischee haben vom trinkenden, rauchenden Künstler, der um 3 Uhr morgens noch im Atelier sitzt und irgendwie, weiß ich nicht, am besten noch ein weißes Hemd und ein Glas Rotwein in der Hand hat, so.
Ja.
Obwohl ja die Kunst eigentlich, also ich meine, es ist ja eigentlich genau das Metier, das gegen alle Klischees so vorgehen will, oder?
Ja, und die Künstler selbst und die Galeristen und die Galeristinnen und die tragen alle dazu bei, dass halt sowas irgendwie propagiert wird. Und das ist schrecklich. Ich dachte auch so früher im Studium, teilweise war ich bis 6 Uhr morgens die Nacht am Durcharbeiten und irgendwann tat es mir auch nicht mehr gut und habe ich gemerkt, ja, vielleicht bin ich gar nicht der Typ dafür, das so zu machen. Und es ist halt schade zum Beispiel, wann war das? Lass mich lügen, das muss 2017 oder 17 oder 18 gewesen sein, Berlin Art Week. In der ganzen Stadt, Wien geöffnet, haben mitgemacht, alle Kunstplätze, an die man gehen konnte und es war nicht eine Frau vertreten. Und das war auch ein riesiger Eklat, der da aufgekommen ist, was dann halt auch zu einer Podiumsdiskussion geführt hat, wo dann einfach mal festgestellt wurde, dass halt in den 2020ern fast die Frau in der Kunst halt immer noch total diskriminiert wird, sag ich mal. Und dass da auch noch ganz viel auch, ich habe es persönlich nicht erlebt, aber auch mit zum Beispiel sexuellem Missbrauch passiert, halt Offerten, auf die dann Künstlerinnen vielleicht eingehen, um ein gutes Geschäft zu machen und so weiter. Und es ist, ja, ich finde, es ist nicht richtig. Aber es ist halt immer schwer für Leute, etwas zu ändern, was sie schon über Jahrhunderte irgendwie durch die Zeit zieht. Und es gibt so großartige Frauen, die dafür auch einstehen, dass sich das ändert. Und ja, es wäre wünschenswert, wenn sich das irgendwann auch ändern würde und wenn dann auch zum Beispiel halt einfach Frauen, die sich dafür entscheiden, Kinder zu kriegen, einfach Kinder kriegen und Frauen, die sich dagegen entscheiden, auch nicht irgendwie in die Ecke gepresst werden, dass man jetzt auch zum Beispiel keine vollwertige Frau ist, wenn man kein Kind kriegt. Das ist nämlich auch so ein Unding. Also es ist halt beides. Entweder du kriegst ein Kind und du bist kacke, weil du bist jetzt eine Hausfrau, oder du kriegst kein Kind und du bist kacke, weil mit dir stimmt irgendwas nicht, weil du keinen Kinderwunsch hast. So. Ja.
Ja, das stimmt. Das sind sehr...
Ein Paradoxon.
Ja.
Ja.
Sehr wichtige Punkte, die einfach noch nicht richtig laufen. Dann würde ich doch sagen, finden wir nochmal irgendwie ein paar Schlussworte.
Ja.
Wir wollten es tatsächlich jetzt auch relativ kurz erstmal lassen, weil es ja auch unsere erste Folge war, um ja erstmal zu schauen, wie das so klappt und ob sich das so als Format dann auch eignet, dass wir es auch weiterführen und für künftige Ausstellungen auch immer einen Podcast dazu machen. Von daher haben wir jetzt ja schon einiges über dich erfahren und auch über deine Arbeit. Und ja, wollten nochmal Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns das Interview zu führen.
Und unsere erste Podcast-Gästin zu sein.
Genau.
Ja, so. Vielen Dank. Mir hat auch Spaß gemacht. War ein schönes Gespräch.
Sehr schön.
Ja. Ich hoffe, unseren Hörern hat das jetzt in irgendeiner Art und Weise, gefallen, geholfen, keine Ahnung, bereichert.
Super. Klasse, dass du da warst, Madeleine. Und deine Ausstellung läuft noch bis zum 6. September. Das nochmal hier kurz als Info, dass wir die auch verlängert haben. Und ja,
wir guckt sie euch an mit dem Podcast im Ohr.
Genau.
Ja, genau.
Super, vielen Dank, Madeleine.
Ja, ich danke euch auch.
Danke.
Tschüss.
Tschüss.